Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe eine Message am Herzen heute, die wir alle ganz, 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 ganz dringend Not haben. Es ist wichtig für uns alle und für mich ganz besonders. Und zwar geht es darum, in Liebe zu wandeln. Es ist so wichtig, dass wir lernen, in Liebe zu wandeln, weil Liebe ist das Hauptmerkmal oder die Haupteigenschaft von Gottes Königreich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ich liebe dich. Es gibt manche Leute, die sitzen alleine, die denken sich, puh. Okay, jetzt dreh dich zu deinem anderen Nachbarn und sag, die habe ich nicht vergessen, die habe ich auch lieb. Thomas, die habe ich auch lieb. Preist den Herrn. In 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 7, da steht, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Woran merke ich, dass ich aus Gott geboren bin und dass ich Gott erkannt habe? Weil ich liebe. Ja? Liebe ist das Haupt, ist die Haupteigenschaft von Menschen in Gottes Königreich. Die Liebe ist aus Gott. Und die Bibel sagt auch, Gott ist Liebe. Habt ihr das schon mal gelesen? Gott ist Liebe. Und Gott ist Liebe, das bedeutet, wir haben, weil wir Gottes Natur teilhaftig geworden sind, haben wir genau dieselbe Liebe in uns bekommen. Wir haben seine Natur erhalten durch die neue Geburt und diese Natur der Liebe ist in uns. Eigentlich kann man sagen, dass zu lieben unsere natürliche Einstellung ist, ja, oder unser natürlicher Lebenswandel ist zu lieben, weil Gott ist Liebe und er lebt in uns. Und die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wir haben denselben Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Amen. Er ist unser liebender Vater. Das bedeutet, wir sind Kinder der Liebe. Wir haben die Natur der Liebe. Wir haben die Kultur der Liebe. Wir haben die DNA der Liebe, weil wir von Liebe abstammen. Das finde ich cool. Und die Bibel hat viel zu sagen über Liebe. Also Liebe, die Gott für uns hat. Liebe, die Gott ausgedrückt hat. Liebe, in der wir leben sollen. Liebe, die wir auch weitergeben sollen. Eigentlich sollen wir nicht nur Liebe genießen, sondern wir sollen Liebe leben. Genauso wie Jesus es uns vorgelebt hat, wie Gott eigentlich ist, so sollen wir auch seine Natur an der Welt manifestieren. Wir sollen der Welt zeigen, wie Gott ist, indem wir seine Liebe vorleben. Ja? Und seine Natur ist Liebe. In Markus Kapitel 12, Vers 31, da steht, das zweite ist das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist denn dein Nächster? Ist es nur die Person, die neben dir sitzt jetzt momentan? Na, sondern dein Nächster, das ist alle anderen Menschen um dich herum. Jeder Mensch, mit dem du in Kontakt trittest, das ist dein Nächster. Und Jesus sagt, es ist das höchste Gebot. Wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Und das ist heftig, weil jemanden mögen ist easy. Gell? Jemanden mögen ist total easy. Und nichts gegen jemand haben, zum Beispiel. Ja, das ist easy. Aber wirklich zu sagen, dass ich jemanden liebe, das bedeutet etwas. Ja? Und Jesus, er macht uns keine Schlupflöcher, durch die wir irgendwie verschwinden können oder sowas. Er sagt nicht, ja, solange du nichts gegen jemanden hast, ist eh alles okay. Er sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und zwar wie uns selbst. Und ich finde das cool. Jesus spricht zu Menschen im Alten Testament, das heißt sogar im brutalen Alten Testament war Liebe die Regel. Ja? Man merkt, Gott hat sich nicht verändert. Er war im Alten Testament, war er auch schon Liebe. Gell? Und wie viel mehr heute, wann im Alten Testament, wo die Menschen Gott noch nicht in sich wohnen gehabt haben, wie viel mehr dann heute sollen wir in der Liebe leben, wann doch Gott jetzt in uns lebt und wir die Liebe des Vaters persönlich erlebt haben und in dieser Liebe neu geboren werden. In Epheser Kapitel 5, Vers 1, da steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Du bist Gottes geliebtes Kind. Ist das nicht gut? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist heute Morgen geliebt von Gott. Du bist sein Schatz. Er liebt dich. Und er sagt, sei nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Er sagt, wir sollen Gott nachahmen. Weißt du, Kinder machen ihre Eltern nach. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du Kinder hast, dann ganz sicher. Kinder machen ihre Eltern nach und deswegen funktioniert es auch nicht zu sagen, tue, was ich sage, nicht, was ich tue. Das funktioniert nicht, weil Kinder machen ihre Eltern immer nach. Und es ist so cool. Meine Tochter Joy hat diese Woche mit ihrem Opa ihr erstes Lobpreislied geschrieben. So cool, oder? Jesus, ich liebe dich. Du bist immer da. Ist super. Preis den Herrn. Kinder machen ihre Eltern nach. Und deswegen ist Gott der beste Vater, weil er lebt uns wirklich vor, was wir modellieren sollen, was wir leben sollen. Das lebt er uns vor. Wandle in Liebe, sagt er, wie auch der Christus uns geliebt hat. Wie hat Christus uns geliebt? So sehr, dass er alles gegeben hat, so sehr, dass er seine Heimat verlassen hat, hier auf diese Erde gekommen ist, Knechtsgestalt, sagt die Bibel, angenommen hat. In Philipper Kapitel 2, das heißt es, Jesus hat sich seiner Göttlichkeit, seiner Herrlichkeit, hat er sich entäußert oder entleert und er nahm Knechtsgestalt an für uns. Wie viele von uns sind jemals Knecht geworden für jemanden, den du liebst? Er sagt, ja, ich mag diese Person so sehr, ich liebe diese Person so sehr, ich werde jetzt einfach Sklave werden. Ja, für diese Person, einfach nur um ihnen zu helfen. Jesus hat das für uns getan. Wandle in Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Was für eine Phrase. Wandle in Liebe. Das bedeutet, wie Gott liebt, die Liebe, die Jesus uns gezeigt hat, das soll unser Leben erfüllen und das soll unser Leben bestimmen. Und ich habe noch geschaut im Duden, ein Lebenswandel bedeutet eine Art der Lebensführung des sittlichen Verhaltens im Leben. Also ein Lebenswandel ist eine Art der Lebensführung und des sittlichen Verhaltens in unserem Leben. Also wir sollen nicht nur einen Lebenswandel haben, sondern wir sollen einen Liebeswandel haben. Ja? Unsere Art zu leben ist Liebe. Unsere Art des sittlichen Verhaltens ist Liebe. Das ist gut. Was ist die Art des sittlichen Verhaltens? Weil jeder Mensch hat irgendwo, was der diesen Moralkodex einprogrammiert oder vielleicht von den Eltern mitbekommen. Es gibt bei jedem von euch, in jedem in diesem Raum, es gibt manche Sachen, wo du sagst, das gehört sich einfach. Das mache ich, weil das gehört sich einfach. Ja? Oder du isst zahm, wenn die Mama gut gekocht hat, weil das gehört sich einfach. Ja? Und unsere Art des sittlichen Lebens ist Liebe. Es geht weiter als nur, es gibt ein paar Sachen, die man macht und die man nicht macht, sondern Liebe ist die Regel, die unser Leben bestimmt. Johannes 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, pass auf, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Das ist arg. Das ist wirklich ein hirnsprengender Gedanke, wenn du darüber nachdenkst. Weil wem bist du schuld, sie zu lieben? Wir sind schuld, einander zu lieben, schuldig. Normal würde man denken, ja, okay, ich habe die Verpflichtung, dass ich Menschen liebe, die in meiner Familie sind vielleicht oder Menschen, die nett sind zu mir, ja, oder Menschen, die mir irgendwas Gutes getan haben oder so. Aber das ist vielleicht da aufgrund von etwas, dass sie zu uns sind oder etwas, was sie für uns getan haben. Aber die Bibel sagt, wir sind schuldig, einander zu lieben aufgrund dessen, was Gott für jeden von uns getan hat. Wir sind schuldig, einander zu lieben, nicht aufgrund dessen, was die Person für uns getan hat, sondern aufgrund dessen, was Gott für die Person und für uns getan hat. Macht das Sinn? Also, weil Gott diese andere Person so sehr geliebt hat und somit ausgesprochen hat, wie wertvoll diese Person ist, bin ich schuldig, diese andere Person auch zu lieben, weil Gott hat gesagt, sie sind liebenswürdig. Das finde ich gut. Weil das bedeutet, es ist nicht abhängig von dem, was die andere Person macht. Es ist abhängig von dem, was Gott über die Person sagt. Ja? Das heißt, wenn Gott sagt, dass jemand liebenswürdig ist, dann bin ich schuldig, dass ich mit Gott übereinstimme. Und ich mag es nicht, wenn Menschen zum Beispiel schlecht über meine Familie reden. Wenn ich höre, dass jemand schlecht redet über meine Eltern oder über meine Schwester oder über meine Familie oder was auch immer, dann stört mich das. Und das stört die natürlich auch, oder? Wenn du hörst, dass jemand schlecht redet über jemanden von deiner Familie, das hören wir nicht gerne. Und ich weiß, dass ich als Kind zum Beispiel, wenn ich mich beschwert habe über meine Schwester oder beschwert habe über meine Mom und so weiter, wenn ich ein bisschen was da gekämpft habe mit meinen Eltern, hat mein Dad hat öfters zu mir gesagt, hey, pass auf, du redest da über meine Frau. Oder du redest aber meine Tochter. Ja. Und hat mich so zurechtgewiesen. Und ich verstehe das total, weil ich mag gar nicht, dass irgendjemand schlecht redet über meine Kinder. Ich mag gar nicht, dass jemand schlecht redet über meine Frau. Ich liebe sie und ich mag, dass es ihnen gut geht. Ich mag, dass sie gut behandelt werden. Und Gott liebt nicht nur mich, er liebt nicht nur die Menschen in meiner Familie, sondern er liebt jeden Einzelnen von uns. Und genauso sollte ich andere Menschen auch so in Schutz nehmen wollen, wie ich es mit meiner Familie tun würde. Dieselbe Liebe bin ich denen auch schuldig. Kommt das gerade rüber? Okay. Cool. Was bedeutet es, in Liebe zu wandeln? Es ist interessant, in der Bibel gibt es drei verschiedene Worte, die in verschiedenen Zeitpunkten verwendet werden für Liebe, um verschiedene Arten von Liebe zu beschreiben. Und diese Worte, habt ihr die schon mal gehört? Wahrscheinlich schon. Ihr seid ja alle total super gescheit. Eros, Phileo und Agape. Habt ihr diese Worte schon mal gehört? Eros ist der griechische Begriff für Sehnsucht und Verlangen und wird verwendet im Zusammenhang mit fleischlicher Liebe, also zum Beispiel Begehren, Lust, Sex und so weiter. Phileo ist die brüderliche Liebe, wie zum Beispiel gute, wirklich gute Freunde oder Geschwister. Ja? Und Agape ist das Wort, was die Liebe Gottes beschreibt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das Wort, was hierbei geliebt steht, ist Agapao. Gott hat uns mit Agape-Liebe geliebt. Und Agape-Liebe bedeutet, jemand innig zu lieben, jemand zu mögen und zufrieden und glücklich mit jemandem zu sein. Agape-Liebe ist die Liebe, die nicht Sinn ergibt. Agape-Liebe ist bedingungslose Liebe. Also Liebe, die keine Grenzen kennt und Liebe, die alle Hürden überwindet, die nicht aufgibt, auch nicht nach 10.000 gescheiterten Versuchen. Es ist Liebe, die aller Logik widerspricht und der es egal ist, wie lächerlich sie sich macht und wie wenig rational sie erscheint. Agape-Liebe ist die Liebe Gottes und sie ist unvergleichbar mit irgendeiner anderen Art von Liebe oder irgendeiner irdischen Liebe. Und das ist übrigens auch die Liebe, in die wir wandeln sollen. Wenn Gott sagt, wir sollen in Liebe wandeln, die Liebe, die er meint, ist Agape. Ja? Wir sollen in der Agape-Liebe wandeln. Dieses Wort wird gebraucht in all von diesen Stellen, die ich vorher gelesen habe. Ich habe extra nachgeschaut. Es ist überall Agape. Ja? Also nur damit das klar ist, damit du nicht denkst, dass du es schuldig bist, weiß ich nicht, in Eros-Liebe anderen Menschen zu sein. Ja? Also du musst nicht mit Leidenschaft brennen für jeden Menschen, den du kennenlernst. Das wird Komplikationen auslösen. Aber wie schaut Agape-Liebe aus? Schauen wir noch. In 1. Korinther 13 und Vers 4, da steht, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt, sag es mal, alles, sie glaubt, alles. Sie hofft? Alles. Sie erduldet? Und die Liebe vergeht wann? Niemals. Preis den Herrn. Ist das nicht gut? Das ist die Liebe Gottes für uns. Und die Liebe, die hier beschrieben wird, ist Agape-Liebe. Die bedingungslose Liebe, in der wir leben. Gott liebt uns so. So das, was wir gerade gelesen, so liebt uns Gott. Bedingungslos. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er erduldet alles und es vergeht niemals diese Liebe. Das ist die Liebe, die uns geschenkt wurde. In 1. Petrus 4, Vers 8, da steht, vor allen Dingen, sag mal vor allen Dingen, was heißt das? Das allererste, vor allen anderen Dingen. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist interessant. Da steht vor allen Dingen. Das heißt, bevor du irgendetwas anderes machst. Und wenn wir es jetzt nur beschränken auf unser christliches Leben, okay, und unsere Gemeinde, unsere Church-Familie, vor allen Dingen, was bedeutet das dann für uns? Das bedeutet, bevor, weiß ich nicht, der Lobpreis perfekt ist, bevor der Preacher richtig gut predigen kann, bevor irgendwie die Möbelstücke recht gut ausschauen, bevor, weiß ich nicht was, ja, bevor all diese verschiedenen Arten von Dienst, die wir haben, bevor all von dem drankommt, bevor das alles kommt, habt untereinander eine anhaltende Liebe. Amen. Das heißt, wir sollen einander lieben als erste Priorität. Hey, ich habe euch lieb. Wir habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das finde ich auch interessant. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das haben wir gerade vorher gelesen in 1. Korinther 13. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Jesus hing am Kreuz. Die Menschen haben ihn gekreuzigt und die waren immer nur vorm Kreuz und sie haben ihn verspottet, sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn bespuckt, sie haben ihn misshandelt, all diese Dinge. Jesus hängt am Kreuz und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine übernatürliche Liebe. Das ist nicht etwas, wo man einfach durch positives Denken oder durch Willenskraft irgendwie sie entscheiden kann, das zu tun. Das ist übernatürliche Liebe. Das ist die Liebe Gottes. Sie sagt, Vater, vergib ihnen. Die Menschen, die mich gerade umbringen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe möchte nicht, dass jemand bestraft wird und dass jemand eine schwere Zeit durchmachen muss. Liebe möchte die Sache in Ordnung bringen. Und oftmals, wenn Menschen Fehler machen, dann fühlen sie von der christlichen Welt hauptsächlich Verdammnis und Verurteilung und Kritik. Wenn Menschen Fehler machen in ihrem Leben, dann ist das Erste, was die Gemeinde manchmal macht, ist, ja stimmt, du bist furchtbar. Ja? Jemand hat einmal gesagt, die christliche Kirche, wir sind berühmt dafür, wir fressen unsere eigenen. Ja? Und das ist nicht richtig. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das bedeutet nicht, dass ich so tue, als wäre es nicht geschehen. Wenn ich sage, Liebe bedeckt eine Menge von Sünden, das heißt nicht, dass ich es vertusche. Okay? Versteh mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass ich so tue, als wäre es nicht so. Ja? Aber Liebe steht über diesen Fehlern. Und Liebe sehnt sie nach Wiederherstellung. Liebe möchte den anderen hochheben und nicht niedermachen. Sondern Liebe möchte, dass der andere eben wiederhergestellt wird. Halleluja. Preis den Herrn. Und die Bibel sagt da, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Ist dir viel vergeben worden? Mir ist viel vergeben worden. Und anhand von dem, allein von dem her, solltet ihr wissen, dieselbe Liebe, die mir zuteil geworden ist, sollte die anderen Menschen auch geben möchten. Ja? Wenn viel vergeben wurde, der liebt viel. Und oftmals haben wir so gegenüber der Welt so diese Einstellung, dass sie unser Feind ist. Und das stimmt nicht. Die Welt ist nicht unser Feind. Die Welt ist Gottes Feind. Aber nur von ihnen aus, weil er hat die Welt mit sich versöhnt. Also von seiner Seite her ist alles Liebe und alles okay und er wartet nur darauf, dass Menschen zu ihm kommen. Die gesamte Strafe für die Sünde der Welt hat Jesus bereits bezahlt. Verstehst du das? Das heißt, diese Feindschaft zwischen Gott und der Welt, diese Feindschaft zwischen Gott und den Menschen, Jesus hat diese Feindschaft beiseite geräumt. Das einzige Problem, was Menschen heute noch haben, ist, dass sie Jesus noch nicht kennen, dass sie noch nicht zu ihm gekommen. Aber es gibt keine Feindschaft mehr zwischen Gott und der Welt. Ja? Gott liebt diese Welt und die Welt ist auch nicht unser Feind, sondern wir sollten sie lieben. Wir müssen diese Welt lieben, weil wie willst du jemanden von Jesus erzählen, den du nicht lieb hast? Und das hat mich vor kurzem hat mir das wirklich getroffen. Wie will ich jemanden von Jesus erzählen, den ich nicht lieb habe? Und was sagt es über mich aus vielleicht, wenn ich zufrieden bin damit, dass ich jeden Tag an alle Menschen, die Jesus nicht kennen, einfach vorbeigehe und nichts sage? Dass ich nicht sage, hey, weißt du was, Jesus liebt dich, Jesus ist für dich. Dass ich Menschen hilft, dass sie zum Vater finden. Was sagt das über mich aus, wenn ich zufrieden bin damit, dass ich Menschen in dieser Verfassung lasse? Das sagt über mich aus, dass ich diese Menschen nicht wirklich liebe. Weil wenn ich sie lieben würde, dann würde mir etwas an ihrem Leben liegen. Weil wir wissen, Menschen, die ohne Jesus ihr Leben hier auf dieser Erde beenden. Sie gehen in die ewige Verlorenheit. Und wir sind hier, um Menschen die Liebe Gottes so zu zeigen. Und ich möchte Menschen so sehr lieben, dass sie mir und ihr ewiges Schicksal, dass es mir nicht egal ist. Weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich ein ziemlich hartes Wort. Weißt du, ich liebe euch, okay? Aber ich möchte Menschen so sehr lieben, dass ihr ewiges Schicksal mir nicht egal ist. Und das fängt nicht damit an, dass ich unbedingt, weiß ich nicht, der Superchrist sein möchte und dass ich, weiß ich nicht, gut predigen möchte oder irgendwie so. Das fängt damit an, dass ich Menschen liebe. Dass ich sage, Jesus hat sein Leben für dich gegeben, weil du es wert warst. Und deswegen musst du wissen, du bist gerade getrennt von Gott und du kannst so wie du bist zu Gott kommen und Wiederherstellung und Versöhnung erleben. Ich sage dir das, weil ich dich mag. Ich sage dir das, weil ich will, dass es dir gut geht, weil ich will, dass du das Beste aus diesem Leben hast und dass du, wann dieses Leben vorbei ist, dass du dann die Ewigkeit verbringen kannst mit deinem liebenden Vater. Ich sage dir das, weil ich dich mag, weil ich dich liebe. Wir denken uns immer, wenn es ums Evangelisieren geht, wir wollen Leute nicht auf die Zehen treten, wir wollen nicht irgendwie lästig sein. Come on! Hey, wir machen das, weil wir Menschen lieben. Nicht, weil wir wollen, dass sie unserem Club beitreten. Oh, meine Güte. Und der Herr hat mir vor kurzem etwas gezeigt. Und das hat mich wirklich berührt, weil es gibt eine Schriftstelle lesen wir schnell. Matthäus 24, Verse 12 und 13, da steht, weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Und ich habe diese Schriftstelle schon oft gelesen. Da steht, die Liebe wird bei vielen erkalten. Und ich habe das immer so gelesen. Ich habe immer, wenn ich es gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das heißt, die Christen werden aufhören, Gott zu lieben. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Die Menschen werden in Sünde fallen und weil sie in Sünde fallen, werden sie irgendwann einmal sagen, okay, Gott, die braucht die nicht mehr. Aufgrund von Sünde. Weil Sünde ist so tückisch. Ja? Wenn ich in Sünde reinfalle, wird mir Gott immer weniger und weniger und weniger wichtig und irgendwann einmal falle ich ab. Ja? Aber ich sitze mir auf die Couch, das war circa vor 2 Wochen, ich sitze mir einfach auf die Couch, ich hab nicht gerade Bibel gelesen. Ich habe eigentlich nichts Geistliches gerade gemacht in dem Moment. Aber ich sitze mir so auf die Couch und der Heilige Geist spricht zu mir und er sagt, was, wenn es nicht um die Christen geht, dass sie Gott nicht mehr lieb haben, sondern dass die Christen die Welt nicht mehr lieb haben. Und dann hat es mich wirklich getroffen, weil ich gemerkt habe, in letzter Zeit, ich habe so viele Nachrichten geschaut und so viel, weil ich auf Social Media und so zeige, und man sieht, wie Menschen so anti-Gott handeln und anti-Gott denken. Weißt du, was ich meine? Menschen, die so gefangen sind in Sünde und Menschen, die sich auflehnen gegen alles, was Gott irgendwie festgesetzt hat. Und ich habe gemerkt, dass ich in meinem Herzen, dass ich mich so geärgert habe einfach drüber. Ich habe sogar mal zum Herrn gesagt, ich habe gesagt, Herr, du kannst nicht bald genug wiederkommen. Mir fällt schon so an, auf diesem Planeten leben. Hast du das, sowas Ähnliches vielleicht auch schon mal gedacht? Du schaust dir die Gesetzlosigkeit der Welt an, du schaust dir mal Nachrichten und denkst dir, was ist eigentlich mit euch alle? Ja? Und das ist, was Jesus hier meint. Das ist, was Jesus hier meint. Er sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Und er hat mich daran erinnert. Er sagt, hey Josh, du bist dabei, dass du deine Liebe erkalten lässt für diese Menschen. Sie wissen es nicht besser. Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Jeder Mensch, der kämpft mit Sachen wie Homosexualität und Transgender und all diese Sachen, die uns Christen furchtbar aufregt, sie machen es, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was sie tun. Und wir sollten Mitleid und Liebe für diese Menschen empfinden und nicht Zorn und Hass. Und ich hab Buße dann getan vor dem Herrn, weil ich gesagt habe, Herr, du hast recht, ich sollte vielleicht ein bisschen weniger Nachrichten schauen und ich sollte mehr für Menschen beten. Und Jesus hat gesagt in Johannes 12, 47 und 48, wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht. Ist dir das bewusst? Jesus verurteilt Menschen nicht. Wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen als Richter, sondern als ihr Retter. Wer mich ablehnt und nicht nach meiner Botschaft lebt, der hat schon seinen Richter gefunden. Was ich verkündet habe, wird ihn am Tag des Gerichts verurteilen. Das bedeutet, Wir sind nicht dazu da, Menschen zu verurteilen und Menschen zu richten. Wir sind nicht dazu da, um Menschen zu sagen, was alles richtig und falsch ist, sondern wir sind hier, um Menschen zu lieben, Menschen in Rettung zu führen, dass sie Jesus kennenlernen. Weil es gibt schon etwas, was Menschen verurteilen wird am Tag des Gerichts. Und das sind die Worte, die Jesus gesprochen hat. Jesus hat ausgesprochen, was richtig und was falsch ist. Das ist schon festgelegt. Und dieses Wort wird Menschen richten am Tag des Gerichts. Nicht die Gemeinde heute. Amen. Wir sind hier, um Menschen zu lieben. Er verurteilt die Sünde nicht, sondern er liebt sie und er möchte sie befreien aus ihrer Sünde. Er möchte ihr Freund sein. Jesus ist der Freund der Sünder. Sind wir Freunde der Sünder? Denk mal drüber nach kurz. Bist du ein Freund der Sünder? Weil wenn nicht, dann bitte ändere das. Denk drüber nach, was würde Jesus tun? Er würde sie nicht verurteilen, er würde sie lieben. Jesus wollte abhängen mit Menschen wie Zachäus. Zachäus war der Oberzöllner, er war so ein korrupter Dieb. Ja? Und Jesus geht bei ihm vorbei und er sagt, Zachäus, du musst dich bekehren. Sondern er sagt, Zachäus, hey, heute komme ich zu dir und wir essen was miteinander. Er wollte sein Freund sein. Und dann kommt er zu ihm und Zachäus ändert sein Leben aufgrund von dieser Liebe, die er erlebt hat. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Das ist der Weg, wie wir es machen sollten. Freund der Sünder sein. Ich mag dir ermutigen, lass deine Liebe nicht erkalten und lass dein Herz nicht hart werden. Und für uns alle, glaube ich, ist das auch manchmal eine gute Sache, dass wir ein bisschen Inventur machen bei unserem Herzen und schauen, wie es uns geht und dass wir diese Dinge vor dem Herrn bringen. Ich mag nicht, dass mein Herz hart wird gegenüber den Verlorenen. Ich mag nicht, dass mein Herz gleichgültig wird gegenüber den Verlorenen. Ich mag nicht Zorn empfinden gegenüber der Welt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Amen? Praise God. Es gibt diese Geschichte in der Bibel von dieser Frau, die im Ehebruch ertappt wurde. Und die Leute zehren diese Frau vor Jesus. Sie ist im Akt ertappt worden. Weißt du, was ich meine? Sie hat gerade Ehebruch begangen. Und sie wird in welcher Verfassung auch immer, dass sie gerade war, sicher eine sehr extrem peinliche Situation, wird sie da vor Jesus gezerrt und die Pharisäer haben Steine in der Hand und sagen, hey, okay, das Gesetz sagt, wir sollen diese Frau steinigen. Was sagst du, Jesus? Und wir wissen, was geschehen ist. Jesus beugt sie dann über und er beginnt dann etwas im Boden zu schreiben. Und wir wissen nicht genau, was er geschrieben hat. Ob es vielleicht die 10 Gebote waren oder ob er die Sünden der einzelnen Pharisäer aufgeschrieben hat. Wir wissen es nicht genau, ja. Aber er sagt, er schreibt es im Boden und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und sie haben alle die Steine in der Hand, ja. Und diese Frau muss man überlegen, wie sie gegangen ist. Sie hat gewusst, es gibt keinen Ausweg. Sie ist erwischt worden. Sie ist erwischt worden. Und ich meine, zu dieser Scham dazu, ja, dass sie wahrscheinlich nockert davor, diese ganzen. Und der Mann ist nicht vor die Menschen gezerrt worden, nur die Frau. Total unfair. Und aber Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und mein Herz und noch drei, wie die Steine fallen gelassen werden. Ja? Und die Frau, ich bin mir sicher, sie hat ihre Augen zugekniffen gehabt, sie hat nur darauf gewartet, dass es beginnt, Steine zu regnen. Und sie hört, wie diese Steine fallen gelassen werden. Sie hat keine Ahnung, was los ist. Sie denkt sich nur, gleich ist es vorbei. Und die Menschen gehen weg und sie öffnet ihre Augen und sie sieht nur noch einen Menschen dort stehen und das ist Jesus. Der Einzige, der das Recht hätte, sie zu steinigen. Der Einzige, der ohne Sünde war. Und er sagt, wo sind deine Verurteiler? Und sie sagt, sie sind alle fort. Und er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Wie gut ist Jesus? Ha? Ich verurteile dich auch nicht. Er hat sie wiederhergestellt. Preis den Herrn. Und das ist das, was wir manchmal machen. Wir sehen die Welt und wir haben die Steine in der Hand. Und wir fühlen uns gerechtfertigt in dem, dass wir Menschen verurteilen. Die Bibel sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und ich mag dich ermutigen, wenn du Menschen vergibst, wenn du anfängst, in der Liebe Gottes zu leben, wird der Star vom Herzen fallen. Lass die Steine fallen. Wir sind nicht da, um Menschen zu verurteilen. Wir sind da, um Menschen zu lieben. Amen. 2. Korinther 5, 16. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wir kennen niemanden nach dem Fleisch. Das bedeutet, ich beurteile dich nicht anhand von den Dingen, die du gut oder schlecht gemacht hast, sondern anhand von dem, was in dir steckt. Ich beurteile dich anhand von dem, was Gott für dich getan hat. Ja? Ich kenne dich nicht nach dem Fleisch, sondern ich weiß, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Ich weiß, der allmächtige Gott, er lebt in dir und er wirkt in dir. Ich weiß, du bist einzigartig, du bist kostbar und du bist berufen von Gott. So kenne ich dich. Manchmal schauen wir Menschen und sagen, ja, das ist derjenige, der so laut schmatzt beim Essen. Weißt du? Das sind die ersten Sachen, die uns einfallen. Das ist derjenige, der was der uns mit dem redet, dann tretet er da immer zu nahe beim Reden. Ja? Und wir merken immer, wir erinnern uns an diese komischen Sachen. Die Bibel sagt, wir kennen einander nicht nach dem Fleisch, sondern wir beurteilen einander nach dem, was Jesus für uns getan hat. Ja, und wenn wir darüber nachdenken, was Gott über Menschen denkt, das ist so eine große Hilfe. Hast du schon mal jemanden gekannt, den du wirklich, ich meine, du weißt vielleicht nicht ganz warum, aber du hast ihn nicht ganz leiden können. Du hast ihn nicht so ganz riechen können, weißt du, was ich meine? Ja? Weißt du, was wirklich hilft, wenn du darüber nachdenkst, wie Gott diese Person sieht? Ich mag dir das sagen schnell, okay. Ich brauche meinen Bruder Thomas. So, ich hab einen Thomas da. Ah ja, genau, wir müssen einen Meter Abstand halten. Und es gibt vielleicht Dinge, die dir auffallen über den Thomas, wo du denkst, das würde ich vielleicht anders machen. Ja? Vielleicht denkst du, weiß ich nicht, ich würde mich anders anziehen, ich würde mich anders herrichten und so weiter. Thomas hat, ich hätte jetzt gerade wirklich die beste. Kannst du dich erinnern, was er für einen Scherz gemacht hat letzte Woche über mich? Ich schaue in den Spiegel und denke mir, schaut nicht so gut aus. Aber das mache ich nicht, weil. Nein. Aber ich kann mir jemanden anschauen und sagen, hey, egal wie diese Person ausschaut oder was sie tut oder egal was, ja, diese Person ist von Gott geschaffen, im Ebenbild Gottes gemacht. Das heißt, Thomas schaut aus wie Gott. Ja? Und er ist geliebt von Gott. Weißt du, was Jesus getan hat für Thomas? Er ist auf diese Erde gekommen, hat seine Heimat für Thomas verlassen. Wir kennen diese romantischen Geschichten, wo jemand den Ozean überquert hat für seine Liebe. Jesus hat den Himmel verlassen für Thomas. Und dann hat er sein Leben am Kreuz gegeben für Thomas, weil Thomas so wertvoll war, weil er so einzigartig, weil es gibt niemand sonst, es hat noch niemals in der Menschheitsgeschichte jemanden gegeben, der so war wie er. Der ist ein absolutes Unikat. Und wenn ich so, es ist peinlich. Aber je mehr ich über Menschen so nachdenke und sage, hey, er ist so etwas Besonderes, er ist so geliebt von Gott, das hilft mir, dass ich beginne, wegzuschauen von den Dingen, die vielleicht, weiß ich nicht, mich stören würden oder wo ich anders handeln würde oder was auch immer. Und ich beginne, ihn so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Er ist Gottes Kind, er ist geliebt von ihm und es gibt nichts, was Gott auszusetzen hat an ihm. Darfst du einen Platz nehmen? Du kannst einen Applaus an Thomas geben. Der Mann gemacht in Gottes Ebenbild. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, es ist easy, in Thomas zu lieben. Der ist fast perfekt. Aber für alle Menschen, wo es uns vielleicht nicht so leicht fällt, das ist die Art und Weise, wie wir denken. So, dieser Mensch ist gemacht im Ebenbild Gottes. Dieser Mensch ist geliebt von Gott. Jesus hat sein Leben gegeben, um diesen Menschen zu erkaufen. Was habe ich für ein Recht, etwas auszusetzen zu haben an diesem Menschen? Ja? So können wir Menschen lieben. Es ist nicht genug zu sagen, dass du mich liebst. Das ist jetzt die Ermutigung für heute. Es ist nicht genug von euch, mir zu sagen, dass ihr mich liebt, weil Liebe ist praktisch. Na, für uns alle. In Johannes 3,18 steht, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe selbst ist praktisch und es muss ausgedrückt werden. Lieben wir unsere Nachbarn? Lieben wir die Bedürftigen? Lieben wir die Menschen, die Jesus nicht kennen? Lieben wir unsere Familien? Das hat mir auch der Herr gesagt, es gibt diese Stelle, wo Jesus die Schafe von den Böcken trennt. Und wo er sagt, ihr habt mich besucht im Gefängnis, ihr wart bei mir, als ich krank war, als ich nackt war. Und ihr habt mir etwas zu essen gegeben, ihr habt mir gekleidet, all diese Dinge. Und die Schafe sagen, Herr, wann? Wann sahen wir dich nackt? Wann haben wir dich gekleidet? Wann gaben wir dir zu essen? Wann gaben wir dir zu trinken? Und Jesus sagt, das, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das finde ich so interessant. Jesus identifiziert sie mit Menschen, die in Not sind. Jesus selbst, er identifiziert sie mit diesen Menschen. Und das ist ein großes Thema jetzt in unserer heutigen Zeit. Wie identifiziere ich mich? Ja? Womit identifiziere ich mich? Bin ich Mann, bin ich Frau, bin ich was auch immer? Ja? Womit identifiziert sie Jesus? Mit Menschen, die in Not sind, mit Menschen, die Hilfe brauchen. So identifiziert sie Jesus. Und er sagt, das, was wir diesen Menschen tun, das haben wir ihm getan. Also lieben wir die Bedürftigen, lieben wir unsere, die Menschen, die Jesus nicht kennen, lieben wir unsere Familien, dann sollten wir auch so handeln. Liebst du die Person an der Theke beim Mäcki? Du solltest. Weil nicht nur hat Jesus sein Leben für diese Person gegeben, diese Person gibt dir auch etwas extrem Leckeres zu essen. Du hast so viel Grund, diese Person zu lieben. Ja? Und die Frage ist, wie geht das? Wie kann ich in Liebe wandeln? Weil manche Menschen sagen, ja, wir sollten in Liebe wandeln, ich möchte in Liebe wandeln, aber du kennst meinen Mann nicht, du kennst meine Frau nicht, du kennst meine Kinder nicht, du kennst meine Nachbarn nicht. Eigentlich wäre ich ja bereit, Menschen zu lieben, aber sie machen es mir unmöglich. Aber es ist falsch. Du sollst nicht in deiner Liebe wandeln, du sollst in Agape-Liebe wandeln. Weil Agape-Liebe bringst du in deiner eigenen Kraft gar nicht zusammen. Agape-Liebe, du kannst deinen Ehepartner nicht aus deiner eigenen Kraft mit Agape-Liebe lieben. So schön deine treue Schwüre sind bei deiner Hochzeit, du schaffst es nicht in deiner eigenen Kraft, Agape-Liebe aufzubringen. Nicht einmal für deinen Ehepartner, nicht einmal für deine Kinder. Diese Liebe ist übernatürlich. Wir brauchen den Herrn dazu. In Römer Kapitel 5, Vers 5, da steht, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist in unseren Herzen jetzt schon durch den Heiligen Geist. Wir müssen lernen, diese Liebe zu aktivieren, auf diese Liebe zuzugreifen, den Heiligen Geist zu erlauben, dass er in unserem Leben wirkt und nicht unsere eigene Liebe, die manchmal so und manchmal so ist. Ja? Sondern dass wir auf diese Liebe zugreifen, die in unserem Herzen ist. Kennt ihr die Corrie ten Boom? Habt ihr schon mal gehört, sie war eine Predigerin und sie hat eine lange Zeit eigentlich verbracht in einem KZ, in einem Konzentrationslager in Ravensbrück oder so. Ja? Und ihr Vater war auch im KZ und ihre kleine Schwester, die waren auch im KZ. Und diese zwei, sie haben das Konzentrationslager auch nicht überlebt. Ihr Vater und ihre kleine Schwester haben das Konzentrationslager nicht überlebt. Aber sie schon, und sie ist dann irgendwann mal freigekommen und sie ist dann Predigerin gewesen, sie hat Jesus gekannt. Und sie hat einmal eine Botschaft gepredigt über Vergebung. Und sie hat gesagt, Gott wirft unsere Sünden in das tiefste Meer und dann stellt er vor dem Meer, stellt er ein Schild auf und er sagt, Fischen verboten. Ja, also wir dürfen unsere Sünden nicht wieder irgendwie aufholen. Ja, super Botschaft. Und nach der Message kommt jemand auf sie zu und möchte mit ihr reden, den sie dann erkennt. Und es ist einer, der Wächter war im KZ, damals als sie eingesperrt war. Und das war jemand, der absolut gemein war, der furchtbare Dinge getan hat, der Menschen so schlecht behandelt hat, Menschen misshandelt hat, geschlagen und all diese Dinge. Und er kommt zu ihr hin und er sagt, Schwester, so eine gute Botschaft. So eine gute Botschaft. Weißt du, ich war früher Wächter im Konzentrationslager und ich habe furchtbare Dinge getan. Aber ich habe Jesus angenommen und er hat mir vergeben. Und das weiß ich in meinem Herzen, dass der Herr mir vergeben hat. Und ich möchte dich fragen, würdest du mir vergeben? Er sagt es zu Corrie. Und sie denkt an ihren Vater, der gestorben ist im Konzentrationslager. Sie denkt an ihre kleine Schwester. Und sie hat gesagt, sie hat nur einen riesen Eisblock in ihrem Herzen gehabt. Und sie konnte diesem Mann nicht vergeben, aus ihrer eigenen Kraft heraus. Aber sie hat gesagt, sie wollte einfach dem Herrn gehorsam sein, nachdem sie diese Botschaft gerade über Liebe und Vergebung gepredigt hat. Und jetzt streckt er streckt ihr seine Hand entgegen. Und sie hat gesagt, mit Eis in ihrem Herzen hat sie ihre Hand ihm entgegengestreckt. Sie hat seine Hand genommen und hat gesagt, ich vergebe dir. Und in dem Moment, wo sie das getan hat, hat sie gesagt, dass die Liebe Gottes sie überflutet hat, ihr ganzes Herz durchflutet hat. Und sie ist dann dem Mann um den Hals gefallen und sie hat gesagt, ich vergebe dir, mein Bruder, von ganzem Herzen. Das ist die Liebe Gottes, die überwindet jede Grenze, über jede Mauer springt die drüber. Und das kann nur die Liebe Gottes. Und die Corrie ten Boom hat diese Aussage getroffen. Sie hat gesagt, das Konto der Liebe ist unbegrenzt. Wir bekommen so viel wir brauchen. Das ist so gut, oder? Das Konto der Liebe ist unbegrenzt. Es ist ein Schritt des Glaubens und des Gehorsams, in Liebe zu wandeln. Einfach ohne irgendetwas zu fühlen, sich zu entscheiden, in der Liebe Gottes zu leben, koste es, was es wolle. Gehorsam zu sein und vielleicht auch manchmal Emotionen aus dem Spiel zu lassen, damit wir nicht verwirrt werden. Einfach andere zu lieben, nur weil wir Gott lieben und weil wir ihn ehren wollen. Johannes 5 und 1. Johannes 5, Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Pass mal auf, liebst du Gott? Wie viele von euch würden sagen, ich liebe Gott? Okay, diese Schriftstelle macht es klar. Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und dann sagt er uns, seine Gebote sind nicht schwer. Und was sind diese ersten Gebote? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Wir können uns entscheiden. Er sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Wir können uns entscheiden, den Schlimmsten der Schlimmen ohne Wenn und Aber zu lieben, einfach im Glauben und im Gehorsam. Wir können uns dazu entscheiden, unbeleidigbar zu sein. Das ist ein gutes Wort. Ich glaube, da machen wir unser T-Shirt. Unbeleidigbar. Unbeleidigbar zu sein. Und Kritik und Streit und Verfolgung und unfaires Verhalten mit Liebe zuzudecken. Weitermachen, egal was passiert. David Wilkerson war ein Prediger in New York. Und David Wilkerson, der hat einen Dienst gehabt an die Gangs. Ja, und die Menschen, die in Gangs und Kriminalität verwickelt waren und so. Und er hat ihnen gepredigt. Und er hat immer gepredigt, Jesus liebt euch, Jesus liebt euch. Er hat zum Beispiel, sie auf der öffentlichen Straße, weißt du, auf einer Parkbank, hat er sie raufgestellt. Und er hat eine amerikanische Flagge so drüber gehalten. Weil dann kannst du frei reden. Wenn du eine amerikanische Flagge in Amerika drüber haltest, dann kannst du überall frei reden. Jetzt ist er in die Parks ist er hingegangen, hat seine Flagge gehalten und geschrien, Jesus liebt euch, Jesus liebt euch. Weißt du, in Harlem und in der Bronx und überall, wo die Gangs waren. Und da hat es einen Gangster gegeben, der hat geheißen Nicky Cruz. Und er hat zum Nicky gepredigt und er sagt, Nicky, Jesus liebt dich. Und das hat Nicky so sauer gemacht, dass er das immer gesagt hat, Jesus liebt dich. Und er sagt, sag das nur einmal. Und dann zuckt er sein Springmesser raus. Und er sagt, sag das nur einmal und ich schneide dich in 1000 Stücke. Und David Wilkerson schaut ihn an und er sagt, Nicky, du könntest mir in 1000 Stücke schreien und jedes Stück würde schneiden und jedes Stück würde schreien, Jesus liebt dich, Nicky. Und Nicky hat sich dann bekehrt. Und hat selber dann einen großen Dienst gehabt und hat viele Menschen erreicht dadurch, preis den Herrn. Halleluja. Also wir können uns entscheiden zu lieben, ganz egal, was der andere tut, weil die Liebe Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen. Sag einmal, die Liebe Gottes ist in meinem Herzen ausgegossen. Ich kann lieben, egal was kommt. Sag es nochmal, ich kann lieben, egal was kommt. Amen. Preis den Herrn. Was passiert, wenn wir in Liebe wandeln? Ganz kurz. Wenn du beginnst, in Liebe zu wandeln, dann werden einige Dinge geschehen. Nummer eins, du wirst anfangen, mehr zu schmecken von der Frucht des Geistes. Mehr zu schmecken. Es gibt mehrere Geschmacksrichtungen von der Frucht des Geistes. Ist das gewusst? Da beißt auf jeder Seite eine und es schmeckt überall anders. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und hier die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. All das Teil vom Frucht des Geistes, was Liebe ist. Mit Liebe werden diese anderen guten Dinge beginnen, auch in deinem Leben sichtbar zu werden. Und so erlebst du praktisch das Königreich Gottes, weil diese Eigenschaften regieren dort. Friede und Freude und Langmut und Enthaltsamkeit und Geduld und all diese Dinge regieren in Gottes Königreich. Und dann Nummer zwei, dein Glaube wird wirksamer. Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Glaube wird durch Liebe wirksam. Und eigentlich das Hauptaugenmerk oder woran wir sehen, dass Glaube am Wirken ist und Glaube aktiv ist, ist Liebe. Wenn dein Glaube am Wirken ist, dann wandelst du in Liebe. Anhand von deiner Liebe sieht man, wie stark das dein Glaube ist. Ist gut, gell? Glaube wird durch Liebe wirksam. Das heißt, du wirst geistlich wachsen und du wirst dein Fleisch beherrschen. Es ist ein Kampf gegen unser Fleisch, weil es mag oft egoistisch sein, gell? Oder ist es nur bei mir so? Unser Fleisch möchte oft egoistisch sein. Es möchte das haben, was es selbst haben möchte und egal, was die anderen wollen. Unser Fleisch mag sich rächen, all diese Dinge. Galater 5,13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Also wir freie Christen, wir sind eigentlich ziemlich berühmt dafür, dass wir immer darüber reden, wie frei das wir sind. Wir sind nicht gebunden durch irgendwelche Gesetze. Na, das war alles im Alten Testament. Ich bin frei in Jesus. Aber weißt du, welches Gesetz höher ist als das Gesetz der Freiheit? Das Gesetz der Liebe. Liebe wird nichts tun, was andere Menschen irgendwie schadet. Liebe wird auch nichts tun, was irgendwie gegen Gottes Gebote verstößt. Amen. In Liebe zu wandeln, preis den Herrn, dazu sind wir berufen. Und in Galater 5,16, da steht, ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. In Liebe zu wandeln bedeutet gleichzeitig im Geist zu wandeln. Das Fleisch zu beherrschen und sich untertan zu machen. Nicht zu erlauben, dass das Fleisch die Oberhand gewinnt, sondern die geistliche Entscheidung zu treffen, in Liebe zu wandeln. Und das ist Reife. Das ist Reife. Weißt du, dass Gott möchte, dass wir aufwachsen im Glauben. Dass wir nicht Babys bleiben. Ja? Dass wir nicht geistliche Babys bleiben. Sondern dass wir aufwachsen und reif werden im Glauben. Reif ist es, zu entscheiden, in Liebe zu wandeln. Egal, was der andere tut. Egal, was der andere gesagt hat. Egal, wie sehr der andere dich nervt. Ein geistlicher Mensch, der reif ist im Herrn, entscheidet sich dazu, hey, du furchtbarer Mensch, ich hab dich voll lieb. Den ersten Teil würdest du wahrscheinlich dann nur weglassen. Und was Neues? Was passiert, wenn wir in Liebe wandeln? Das ist das Letzte. Du wirst ein Zeuge für Jesus sein, wenn du in Liebe wandelst. Weil in Johannes 13,34 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran, sag mal, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wir werden Zeugen für Jesus sein, wenn wir Liebe untereinander haben. Und das gilt nicht nur für die FCG Wels, das gilt für alle Gemeinden und Kirchen. Wir als Kinder Gottes, wir als Jünger Jesu, wir sollten einander, unsere Brüder und Schwestern, lieben. In dieser Gemeinde, in den anderen evangelikalen Gemeinden, in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, in der orthodoxen Kirche, all diese Leute, die an Jesus glauben, wir sollten sie lieben. Wenn wir Zeugen sein wollen für Jesus, dann werden wir, Halleluja, die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Das heißt, auch die Christen, mit denen wir nicht übereinstimmen. Bitte geh nicht in irgendwelchen Foren auf Social Media und streite über Theologie. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Das Einzige, was es züchtet, ist Streit. Das ist Blödsinn. Okay? Geh generell nicht auf Social Media zum Diskutieren. Das bringt generell nichts. Okay? Sondern liebe die Menschen, auch mit denen du nicht übereinstimmst. Gandhi, Mahatma Gandhi, hast du von dem schon mal was gehört? Der hat gesagt, ich mag euren Christus, aber nicht die Christen. Und das ist, weil Jesus und die Kirche, wir haben ganz unterschiedliche Rufe. Und das sollte nicht so sein. Das bedeutet, wir manchmal vielleicht zeigen wir nicht so gut, wie unser Herr ist. Und ich mag uns ermutigen heute dazu, dass wir mehr und mehr zeigen, wie Jesus ist. Nicht wie wir vielleicht denken, nicht was unser Moralkodex ist und all diese Sachen. Das ist eh super, aber das braucht die Welt nicht. Sie brauchen Liebe. Sie brauchen Agape-Liebe. Und es gibt viel mehr über Liebe jetzt und im Liebe zu wandeln und zu sagen, aber eins ist sicher. Wir alle können darin wachsen, in Liebe zu wandeln. Amen? Und der Liebeswandel ist eins der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Und wir können es uns nicht leisten, nicht darin zu wachsen. Weil sonst, wenn wir nicht Liebe haben, dann geht es hier nur um Religion und Tradition und Gesetz und es bringt niemandem was. Und ich mag nicht einfach nur Teil sein von irgendeinem Christenclub. Ja, wir brauchen die Liebe Gottes. Und Agape-Liebe ist dir geschenkt. Durch Liebe wird diese Beziehung lebendig. Wie kannst du diese Liebe weitergeben? Mit dem hören wir heute auf. Wie kannst du diese Liebe weitergeben? Nimm dir jetzt 10 Sekunden Zeit, schließ deine Augen und denk darüber nach, wie kann ich ganz praktisch diese Woche die Liebe Gottes weitergeben? In meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, an meine Freunde, meine Bekanntschaften? Wie kann ich die Liebe weitergeben, die Liebe Gottes weitergeben an der Person beim Hofer? Die Kassiererin am Hofer, die mir das Essen noch schmeißt. Wie kann ich die Liebe Gottes praktisch dieser Person weitergeben? Wie kann ich Menschen ihrem Leben Wert beimessen? Und wie kann ich, Halleluja, die Liebe Gottes jemandem ganz praktisch zeigen? Unsere Beziehung zum Herrn wird durch Liebe lebendig. Vater, ich bitte jetzt, dass du uns göttliche Ideen schenkst. Ich bitte, Herr, dass du uns aufmerksam machst, vielleicht auf Gelegenheiten, die wir manchmal verpasst haben, weil es uns nicht aufgefallen ist. Ich bitte, Herr Jesus, dass du uns tiefer hineinführst in diesen Liebeswandel, dass du uns aufmerksam machst. Gib uns Ohren zu hören und Augen zu sehen, wie wir deine Liebe weitergeben können. Wir wissen, es geht nicht darum, dass wir die ganze Zeit nur predigen und evangelisieren. Es geht darum, dass wir Menschen lieben, dass wir Freunde von Sünde sind. Wir danken dir, Herr, dass du uns wirklich zu einem Segen machst für Menschen, dass die Liebe Gottes so sehr aus uns herausstrahlt, dass Menschen angezogen werden davon, dass sie Jesus beginnen zu sehen in uns. Das ist unser Herzenswunsch. Mach uns mehr wie du. Wir lieben dich, oh Herr, weil du uns zuerst geliebt hast. Halleluja. Und hier ist mein Vorschlag, für wie du die Liebe Gottes praktisch weitergeben kannst. So mag sie machen und vielleicht hilft es dir auch. Fang in deiner Familie an, diese Woche, und dann zieh die Kreise weiter. Zeig deiner Familie diese Woche, wie sehr du sie liebst. Und dann zieh die Kreise weiter. Amen. Halleluja. Und ich glaube, so werden wir wirklich ein Segen sein für viele Menschen und für die Welt. Und Jesus wird sie verherrlichen in uns. Halleluja. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deinen Segen drauf. Wir danken dir für deine große Liebe. Segne jeden Einzelnen, Vater. Und danke, danke, dass deine Liebe für uns niemals vergeht. Amen, Amen.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.